Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Good Habits, Ihrem Partner für die Entwicklung essentieller Human und Digital Skills.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen und auch herzlich willkommen im Jahr 2026. Wir hoffen, ihr seid gut gestartet und ich gebe es zu, so ein bisschen Silvester-Feeling kommt jetzt bei mir irgendwie auch auf, obwohl wir diese Folge natürlich noch 2025 kurz vor Weihnachten aufgezeichnet haben, aber wir fiebern auch schon auf das neue Jahr hin und auch im Podcast tun wir das, denn wir haben sowohl einen Rückblick auf das Jahr 2025 geworfen, aber auch eben geschaut, was das neue Jahr wohl alles bringen wird im Bereich Corporate Learning.
Genau, und der Rückblick bezieht sich darauf, welche Lerntrends wir eigentlich 2025 wahrgenommen haben, sowohl welche inhaltlichen Skills geschult wurden. Und wir haben auch einen kleinen Blick darauf geworfen, wie das eigentlich aussieht, so ländertechnisch, ob es da Unterschiede gibt. Und den Ausblick haben wir auch daraufhin gewagt, welche Skills denn wichtiger werden. Sind das zum Beispiel die Soft Skills? Welche Rolle spielen sie eigentlich auch im Vergleich zu künstlicher Intelligenz? Wird die weiter einen Boost erleben oder nicht? Also eine Reihe an Fragen. Und vor allem haben wir den Blick auch darauf gerichtet, welche Rolle eigentlich Führungskräfte und auch im Speziellen die L&D-Abteilungen in den Unternehmen spielen, um dem Lernen vielleicht einen noch höheren Stellenwert zukommen zu lassen. Und dieses ganze Bündel an Fragen haben wir beantwortet mit unserem Gast, oder er hat es beantwortet. Das war Oliver Hahn, er ist Regional Director für den Dachraum bei Good Habits.
Es geht vielmehr darum, dass wir eine Art Kultur schaffen in Unternehmen, die das ganze Thema Lernen als Selbstverständlichkeit in den Vordergrund rücken. Ich glaube, wenn das erkannt wird, ernsthaft top-down, dann glaube ich, wird das hoffentlich dazu führen, dass wir eigentlich eher an Stellschrauben drehen, die eher kulturell dazu führen, dass das Lernen als Teil des Arbeitslebens stattfinden muss. Und da spielen dann Führungskräfte wieder eine Riesenrolle. Führungskräfte müssen am Ende des Tages dann das Thema vorleben, das Thema quasi auch top-down mit in die Teams nehmen, übersetzen manchmal auch. Ich glaube, das ist ein großer Hebel.
Und dieses Mal, um das schon mal vorwegzunehmen, ganz am Ende des Gesprächs stellen wir ja immer eine Abschlussfrage. Und Oliver hat uns zurückgespiegelt, dass die schon fast philosophischen Charakter hatte. Ehrlich gesagt war das nicht ganz intendiert, aber je länger ich drüber nachgedacht habe, war die Frage tatsächlich so mitten in das Kerngeschehen von L&D. Insofern, wenn ihr wissen wollt, wie die Frage gelautet hat und wie sie der Oliver beantwortet hat, müsst ihr bis zum Ende dranbleiben und vielleicht auch eigene Antworten darauf suchen.
Ich wollte gerade sagen, denn Oliver hat gesagt, er genau. Nimmt sich die Frage auch nochmal mit und gibt sie auch nochmal weiter und vielleicht wollt ihr auch eine eigene Antwort auf diese Frage suchen.
So als kleine Reflexionsfrage für den Jahresanfang. Aber jetzt reden wir nicht mehr, sondern ab ins Gespräch.
Gespräch.
Herzlich willkommen, Oliver, bei uns im Podcast. Wir können das ja kurz zeitlich für die HörerInnen einordnen. Sie werden das im neuen Jahr hören, aber wir nehmen es gerade noch so kurz vor Weihnachten auf. Insofern perfekt, im Weihnachtspulli ist er hier digital zugeschaltet. Herzlich willkommen, Oliver.
Guten Morgen, grüße euch.
Wir starten auch, wenn es jetzt im neuen Jahr ausgestrahlt wird, trotzdem mit einem kleinen Rückblick, der ja vielleicht auch Erkenntnisse für das neue Jahr mitbringt. Und zwar würden wir mal gerne deinen Marktblick so ein bisschen einholen. Also was würdest du denn sagen, was waren für dich die Lerntrends im Jahr 2025? Wo war die Nachfrage denn am höchsten?
Oh, das ist eine spannende Frage am frühen Morgen. Ich glaube, am Ende des Tages gibt es da mehrere Antworten drauf. Wenn wir fachlich drauf schauen, dann ist ganz sicher das Thema KI ein großer Trend gewesen, eine große Nachfrage gewesen. Ich glaube, es ist auch keine Riesenüberraschung. Ich würde es vielleicht sogar ein bisschen eher verallgemeinern und das Thema Digitalisierung dahingehend nach vorne schieben. Dazu gehört dann natürlich auch KI. Ich würde auch sagen, dass das Thema Leadership einen großen Boost bekommen hat. Ich erkläre mir das eigentlich eher aus der Tatsache heraus, dass wir in angespannten Zeiten, also wenn wir hier auf die Dachregion schauen, in angespannten Zeiten leben und einfach mehr und mehr den Unternehmen bewusst wird, dass das Thema Führungskräfteentwicklung, Unterstützung für Führungskräfte einfach eine wirklich wichtige Rolle ist oder spielen muss. Man kann aber auch die Antwort aus einer Dachperspektive, weil da reden wir jetzt ja heute hauptsächlich drüber, über die Region Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz. Dann würde ich schon sagen, dass wir ganz klar auch merken, dass viel Nachfrage aus der Schweiz kommt, einfach weil das Land wirtschaftlich anders läuft als Deutschland oder auch Österreich. Also auch das haben wir gemerkt, dass da einfach ein bisschen eine andere Stimmung ist als vielleicht in Deutschland und Österreich wirtschaftlich gesehen. Und das schlägt sich dann irgendwie auch auf die Weiterbildungsbudgets nieder.
Und wenn du sagst Thema KI, ich denke, das überrascht niemand, aber ist es quasi eher im Blick darauf, dass Arbeitnehmende sich fit machen wollen für KI oder Unternehmen das eben einbuchen, damit Mitarbeitende fit werden? Oder geht es auch um das Lernen mit KI als Lernbegleiter zum Beispiel?
Sowohl als auch. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Facetten auch wieder an der Stelle. Auf der einen Seite sehen wir natürlich, dass das ganze Thema Einzug hält in die Unternehmen. Es gibt ja auch sogar regulatorische Vorgaben an der Stelle, wo Unternehmen einfach Schritte machen müssen, Mitarbeitende abzuholen, aufzuschlauen, je nachdem, wie viel diese Mitarbeitende nachher auch wirklich im Arbeitsalltag mit KI zu tun haben. Aber ganz sicher sehen wir auch, dass das Thema Digitalisierung natürlich in den Prozessen, in den Arbeitsabläufen irgendwie auch Einzug hält und entsprechend da auch einfach neue Tools, neue Features, neue Maschinen. Wir reden hier bei uns im Team natürlich häufig dann von den Blue- und von den White-Color-Mitarbeitenden und dann merken wir das ja in unserer tagtäglichen Arbeit einfach, dass hier neue Systeme kommen, die irgendwie auch irgendeine Art künstliche Intelligenz beinhalten. Wir arbeiten tagtäglich mit Tools wie ChatGPT oder Gemini. Und in der Produktionswelt sehen wir das ja auch, dass einfach die Prozesse automatisiert werden. Da gibt es neue Maschinen. Also das erfordert ganz andere Skillsets von den Mitarbeitenden heutzutage. Das ist ein großes Ding. Und gleichzeitig, aber ich glaube, dazu kommen wir noch, glaube ich auch, dass das Thema KI nicht in dem Boost so weitergehen wird, wie wir das wahrscheinlich in den letzten 2-3 Jahren erlebt haben.
Ich hänge noch ein bisschen am Thema Budget, das du eben erwähnt hast, und wollte einmal noch nachfragen. Heißt das, dass es in der Schweiz jetzt verstärkt oder der Weiterbildungsmarkt wächst und in Deutschland tatsächlich auch schrumpft? Und wie sieht es in Österreich aus? Oder ist es eher so, dass man halt merkt, dass in der Schweiz das Ganze noch ein bisschen mehr floriert als hier?
Den Vergleich kann ich gar nicht so ziehen. Das würde mir schwerfallen. Ich glaube, es geht eher um die Akzeptanz, um das Selbstverständnis zu dem Thema Weiterbildung. Das ist was mir aufgefallen ist, einfach, dass die Fragestellung, ob Weiterbildung passiert oder in welchem Umfang Weiterbildung passiert, wirklich viel häufiger in Deutschland und Österreich gestellt wird. Also müssen wir das wirklich machen? Vielleicht vor allen Dingen, wenn wir jetzt heute über das Thema Human Skills oder Soft Skills sprechen, was natürlich im Zweifel nicht ganz weit oben auf der Prioritätenliste steht. Und das ist was nicht so oft diskutiert wird in der Schweiz. Und ich erläutere mir das einfach aus der Tatsache heraus, dass einfach die Wirtschaft da anders läuft und insofern auch die Budgets vielleicht nicht ganz so unter Druck stehen.
Mhm. Ja, weil tatsächlich ist ja Effizienz gerade ein großes Thema in der Weiterbildung im ganzen Jahr ja schon gewesen, eben aufgrund der wirtschaftlichen Lage. Und die Frage ist halt dann aber, so wie es jetzt klingt, wie du es einschätzt, ist es ja dann eher so, es wird halt nochmal nachgefragt, auch wirklich über die Lernwirkung vielleicht nochmal stärker nachgedacht, aber nicht jetzt mit dem Rotstift unbedingt direkt sofort angesetzt.
Doch, auch das erleben wir. Also auch wir erleben hier, dass einige wirklich auch langjährige Kunden, mit denen wir gerne zusammengearbeitet haben, einfach das Thema wirklich hart hinterfragen und auch schauen, wie sie irgendwie ihre Budgets, die ihnen dann zugeteilt werden, irgendwie nutzen können oder nutzen müssen. Auch das erleben wir. Und das ist am Ende des Tages einfach auch ein Ergebnis eben aus der Lage, in der wir heute sind. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie Anfang des Jahres 25 irgendwie auf uns eingeprasselt ist, dass wir in so einer schwierigen wirtschaftlichen Lage sind. Das erleben wir ja schon mehrere Jahre. Und ich glaube leider durch die global politischen Entwicklungen, die wir gesehen haben, Zölle, Unsicherheiten, ist es einfach ins 25 nochmal verschärfter auf uns zugekommen. Einfach weil so viel mehr Unsicherheit da war und so wenig Planbarkeit an der Stelle da war. Und das führt dann leider oftmals dazu, dass es in bestimmten Bereichen, Training gehört dazu, andere, ne, so Freelance-Verträge, Beratungsthematiken, Agenturen, all das bei Unternehmen häufig eher dann in Frage gestellt wird, leider, ja.
Das hast du eben auch schon gesagt, dann wird eher auch so Soft-Skill-Schulungen in Frage gestellt. Gibt es denn eine besondere Gruppe unter den Mitarbeitenden, bei denen es eher sozusagen weniger in Frage gestellt wird? Du hast vorhin schon gesagt, Leadership ist verstärkt nachgefragt. Ist es denn dann so, dass die Unternehmen sagen, dann investieren wir vor allen Dingen ins Leadership, in die Führungskräfte und andere mitarbeitenden Gruppen rutschen dann ein bisschen mehr aus dem Fokus?
Ich würde mich schon dazu hinreißen lassen, zumindest die Führungskräfte da zu nennen als Zielgruppe. Ansonsten hätte ich eher ein Thema, da irgendwie eine Zielgruppe herauszuarbeiten. Ich glaube, ich würde eher schauen, was für Tätigkeiten haben diese Menschen und welche Herausforderungen haben diese Menschen oder diese Unternehmen vielleicht viel mehr. Und das sind eigentlich eher das, was wir viel, viel mehr auch sehen, dass wir gar nicht darüber sprechen, dass das ja was ist, was gemacht werden sollte, weil es gehört irgendwie zum guten Ton. Ich meine, ich bin in dieser Weiterbildungswelt seit 2013, also ich mache das schon ein paar Tage mit. Und wir haben halt über die Jahre, Jahrzehnte muss ich ja schon fast sagen, irgendwie einfach so einen natürlichen Shift gesehen, weg von Präsenz hin zu online. Das ist einfach was, was skalierbarer war, was irgendwie nachher irgendwie auch zu unserer normalen Arbeitswelt, zu dem, wie wir halt arbeiten, dazugehört und dazu gepasst hat. Ich merke halt auch mehr, dass aufgrund der Situation, die wir gerade so ein bisschen diskutieren, einfach sehr viel mehr geschaut wird. So, was sind eigentlich unsere Herausforderungen? Welche Mitarbeitergruppen haben eigentlich welche Herausforderungen? Und wie können wir die am besten unterstützen? So, das heißt, dann rücken natürlich die in den Fokus, die an der Stelle beim Unternehmen irgendwie eine wichtige Rolle spielen, die dann durch eine Unterstützung einfach auch einen gewissen Impact erzielen würden. Also als Beispiel vielleicht neben Führungskräften sind dann vielleicht Vertriebsmitarbeitende zu nennen. Also auch da könnte man natürlich über das Thema Soft Skills irgendwie eine Hebelwirkung erzielen. Und dann haben wir natürlich irgendwie auch vielleicht so Shared Service Center, wenn wir dann wieder zurückgehen auf das Thema KI und Kenntnisse in dem Bereich, wo eben auch Digitalisierung stattfindet, dann kann man da auch da natürlich einen Effizienzgewinn erzielen, wenn wir da dann ansetzen. Ne? Also ich glaube, das ist eher so die Thematik, was machen die, was sind die Herausforderungen bei den Zielgruppen oder den Unternehmen ganz generell und eher weniger, was ist jetzt die Zielgruppe und genau die müssen wir unterstützen. Ausgeklammert Führungskräfte.
Jetzt hast du eben schon gesagt, es gibt den Trend ja schon lange vom Präsenz zum Digitalen. Setzt sich dann auch der Trend von All Fits One hin zu stark individualisierten Lernformaten und auch Lernreisen auch weiter fort?
Ja, ganz klar. Aber auch das eben bedingt durch die angespannteren Budgets ist es eben nicht mehr so, dass man einfach auf Einkaufstour geht und sagt so, dann haben wir jetzt einfach einen Haken gesetzt und wir haben eben die 10.000 Trainingsinhalte eingekauft. Das war, glaube ich, sehr lange so Status quo. Dann hat man ja als Personaler oder Personalentwickler seinen Job getan, ne? Sondern es geht vielmehr tatsächlich, dass man passgenaue Lösungen schafft, dass man eben auf Bedürfnisse eingeht und eben schaut, was für Herausforderungen haben wir und wo müssen wir tatsächlich dann, na, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Erste-Hilfe-Kasten bei uns im Gäste-WC. Da sind ganz viele Pflaster drin für meine drei Kinder. Ich habe alle Pflaster. Ich habe runde, viereckige, große, kleine, mit Raketen drauf, ich habe alles.
Mit Elsa drauf, kann ich nur empfehlen.
Ja, die helfen richtig gut. Nicht, über Marienkäfer, ich habe alles. Und am Ende des Tages geht es also dann darum, genau zu verstehen, so welches Pflaster brauchen wir wo? Muss das auf dem Arm, muss das aufs Bein, brauche ich das im Gesicht, muss das rund, viereckig, groß, klein sein? Und das ist ein bisschen das, was wir tatsächlich eigentlich eher heute sehen in der Weiterbildungslandschaft. Das heißt, ich kaufe mir nicht mehr dieses Riesenkasten mit allen Pflastern, sondern ich kaufe mir die Pflaster, die ich wirklich brauche.
Jetzt hast du es ja selbst schon angesprochen, das Thema Soft Skills. Und ihr habt dazu ja jetzt auch vor kurzem eine Umfrage gemacht unter 2500 Arbeitnehmenden. Jetzt erstmal die Frage, warum gerade dieses Thema Soft Skills? Hat das was mit anderen Bewegungen zu tun, wie zum Beispiel eben dieser Dominanz des KI-Themas, um dem was entgegenzustellen? Oder warum jetzt dieser Fokus?
Na gut, am Ende des Tages ist das für uns schon immer klar gewesen, dass das unser Thema ist. Wir machen das seit 2011. Insofern ist das unsere Welt. Und wir wissen und glauben ganz fest daran, dass das einfach was ist, was eine wichtige Rolle spielen muss. Insofern wollen wir natürlich auch unser Ohr am Markt haben. Und ja, du hast recht. Wir haben natürlich in den letzten 2-3 Jahren, vorhin kurz schon angesprochen, einfach eine Entwicklung gesehen durch KI, durch alles, was da so auf uns eingeprasselt ist, die wirklich so ein richtiger Hype war, ne? Also ich kann mich auch erinnern, dass wir dann irgendwie auf diese einschlägigen großen Messen gegangen sind und alle haben über KI gesprochen, alle wollten KI sehen und richtig was gesehen oder gehört haben wir dann nicht, ne? Also das Thema wird weiter sich entwickeln und wir merken einfach, dass es nicht weggeht und wir merken, dass es mehr und mehr in unsere Prozesse, in unsere Arbeitswelt kommt. Und deswegen glauben wir einfach, dass das Thema Soft Skills umso wichtiger werden wird. Wenn ihr euch anguckt, kennt ihr dann die einschlägigen Statistiken. Eine, die ich immer gerne schaue, ist eben die immer im Februar jeden Jahres rauskommt vom Weltwirtschaftsforum, Future of Jobs Report, wo auch natürlich die Top 10 Skills der nächsten Jahre, dieses Mal dann von 2030 quasi prognostiziert werden. Ja, 90% davon sind softe Skills und nicht harte Skills. Insofern wollten wir einfach mal schauen, wie wird das da draußen gesehen? Wie nehmen das vor allen Dingen auch Arbeitnehmende wahr? Weil wir haben natürlich tagtäglich eigentlich eher zu tun mit den Unternehmen und deren Sichtweise auf die Thematik. Und auch das haben wir ja gerade beleuchtet. Und eher weniger mit dem Endnutzer und den Endnutzerinnen, die da natürlich irgendwie auch eine Rolle spielen sollten.
Jetzt möchte ich da auch nochmal einhaken. Du hattest vorher schon angeteasert, du gehst nicht davon aus, dass dieser KI-Boost so anhalten wird, wie wir ihn zu Beginn irgendwie erlebt haben. Hängt es auch damit zusammen, dass du eben denkst, Soft Skills werden an Bedeutung, also mindestens behalten oder noch gewinnen und diesen KI-Boost wieder ein bisschen verdrängen? Also gibt es da irgendeine Art von Korrelation oder wie kommst du zu dieser Annahme?
Also ich glaube einfach, dass wir, das ist ja oftmals so, mir fällt das gerade nicht ein, aber es gab mal zu Corona-Zeiten, gab es so ein, auch so eine Art Podcast-Format, wo man so reingehen konnte und sich mit Leuten unterhalten konnte. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ne? Ein Riesenboost.
Ich weiß, wovon du redest. Da sieht man mal, das ist nämlich auch kollektiv wieder aus der Erinnerung bei allen, glaube ich. Aber mir fällt es auch gerade nicht ein.
Das war krass groß. Alle haben darüber gesprochen. Ja. Wir drei wissen gar nicht mehr, wie es heißt.
Man kam auch nur durch Einladung rein, das war die Geschichte.
Also ich will nicht sagen, also das wird es sicherlich nicht sein mit KI. Also wie gerade ja schon gesagt, ich glaube nicht, dass es mehr weggehen wird. Also es ist ja, hat ja auch seine Daseinsberechtigung und macht uns am Ende des Tages wirklich effizienter. Ich glaube bloß, dass wir aufgrund der Hype-Phase und den vielen Möglichkeiten, die Menschen gesehen haben, einfach jetzt ganz langsam erkennen, wo macht das wirklich Sinn? Wir sind natürlich dann auch in einer Situation, wo wir wirtschaftlich angespannte Zeiten haben. Das heißt, schmeiße ich dann für alle möglichen Ideen Geld aus dem Fenster und probiere zu investieren in KI? Oder werden wir nicht wahrscheinlich doch in 2026 eher die Phase der Konsolidierung erleben, die Phase des Hinterfragens erleben und das eher drauf schauen, was macht wirklich Sinn und welche Cases setzen wir jetzt um und investieren wirklich. Und ich glaube, das ist einfach das, was wir bei KI dann erleben werden, dass wir einfach nicht mehr so Cowboy-Style wild durch die Gegend schießen, sondern dass wir eher wirklich jetzt gelernt haben in den letzten 3 Jahren und eher mit Bedacht und sehr gezielt KI einsetzen werden und nutzen werden.
Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal ein bisschen auch in eure Studienergebnisse rein, wie es denn um die Soft Skills steht. Und ein erstes Ergebnis, das in Bezug darauf sehr spannend ist, ihr habt gefragt, was für die Arbeitnehmenden die größte Herausforderung ist. Und da wurde schon deutlich, dass es immer noch das fehlende Fachwissen ist. Und das muss man vielleicht auch dazu sagen, etwa 40% hatten gar keine Haltung dazu. Und das zweite Ergebnis war, dass die Bedeutung von Soft Skills dann steigt, je höher die berufliche Position ist. Wie kannst du dir das erklären?
Ich habe ein bisschen drüber nachdenken müssen. Ich erkläre mir das tatsächlich so, dass 40% keine Haltung dazu haben. Also warum glauben die, dass weder noch irgendwie für sie oder für ihren beruflichen Erfolg interessant oder spannend sind? Ich glaube tatsächlich, dass wir in so einer Phase sind, wo das langsamer sich verschwimmt. Und auch da hätte ich so ein Beispiel, wenn wir uns mal zurückerinnern, wie das vielleicht noch vor 15 Jahren war und wie ich mich damals beworben habe. Da war natürlich ein Lebenslauf, ein Anschreiben, ich musste die Zeugnisse mit dranhängen etc. So, ich glaube, das ist schon lange nicht mehr so. Ich glaube, wir reden über einen ganz anderen Bewerbungsprozess und auch über andere Themen, über andere Dinge, die da gezeigt oder gesehen werden wollen. Und insofern glaube ich auch, da kommen wir ganz langsam aber sicher weg von diesen wichtigen harten Skills und gehen mehr und mehr in eine Phase, wo einfach diese Soft Skills wichtiger werden. Das Problem ist bloß, dass wir haben, dass wir das nie gelernt haben. Wir haben das hier in Deutschland oder in der Dachregion nicht wirklich gelernt, wie wir tatsächlich Soft Skills leben, wie wir das vorleben, wie wir das messen auch. Das haben wir nicht in der Schule gelernt und nicht wirklich im Studium. Auch da vielleicht der Vergleich zu der Art und Weise, wie Menschen, Jugendliche in den USA zum Beispiel herangeführt werden oder wurden in der Vergangenheit und wie wichtig Soft Skills da dann spielen. Deswegen glaube ich einfach, dass den Menschen das gar nicht so richtig bewusst ist, was jetzt eigentlich für ihren beruflichen Erfolg nachher eine wirkliche Rolle spielt, weil es auch noch so gar nicht von uns hier in der Region vorgelebt oder gelebt wird. Und die zweite Frage war, glaube ich, an der Stelle, je höher, desto wichtiger. Und ich glaube, das ist was einfach, ich meine, ich bin selbst Führungskraft, einfach durch die Mannigfaltigkeit der Aufgaben, der Herausforderungen, die wir da draußen aktuell sehen, einfach mehr und mehr klar wird, dass je höher wir kommen, desto weiter weg sind wir eigentlich vom Daily Business, von der operativen, von operativen Doing. Und wir haben wahrscheinlich irgendwie Fachwissen, aber viel wichtiger ist es natürlich irgendwie an der Stelle, Menschen mitnehmen zu können, irgendwie Empathie zeigen zu können, auch eine gewisse Art von Agilität zeigen zu können, gutes Vorbild zu sein. Und deswegen glaube ich, dass es einfach relativ natürlich, würde ich schon fast sagen, ist, dass je höher ich komme, desto mehr Verantwortung ich habe, desto wichtiger werden irgendwie nachher auch Soft Skills werden.
Und wie würdest du sagen, es gibt ja oft die Debatte, dass viele Führungskräfte da eben aber trotzdem erstmal hinkommen, also an die Führungsposition, weil sie einfach das Fachwissen mitbringen, in ihrer Position zuvor gute Leistung gezeigt haben und dann eine Führungsperson werden, ohne dass jetzt geprüft wird, ob sie die entsprechenden Soft Skills für so eine Leadership-Position mitbringen. Würdest du sagen, das ist immer noch so und man muss dann eben die Soft Skills erlernen, wenn man Führungskraft ist, oder sollte das sich vielleicht auch ändern?
Das sollte sich auf jeden Fall ändern. Ich glaube, das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir das nicht anders gelernt haben. Also Wir haben halt darauf, wir sind eine Leistungsgesellschaft. Das muss man vielleicht ein bisschen in Frage stellen. Aktuell sind wir wirklich noch eine Leistungsgesellschaft. Aber das ist das, was uns hier in Dachregion oder in Deutschland lange Jahre ausgezeichnet hat, Jahrzehnte ausgezeichnet hat. Und insofern ist das irgendwie auch das, was sich nachher wahrscheinlich so etabliert hat, dass die, die Leistungs gezeigt haben, die Ergebnisse gebracht haben, irgendwie auch im Fokus standen, im Vordergrund standen und im Zweifel auch für solche nächsten Schritte in Frage gekommen sind. Ist das dann richtig so? Sollte man in der Tat vielleicht überprüfen, sind das auch richtige Führungskräfte? Auf jeden Fall. Können wir das messen? Haben wir das gelernt? Wie gerade schon gesagt, nein, haben wir nicht. Und es ist auch immer heute noch sehr schwierig zu messen, wie gut bin ich in gewissen Skills? Also dieses Herausfinden, eine Art Skalierbarkeit, Messbarkeit herzustellen zu können für diese, lassen wir mal diese Top 10 Skills des Future Jobs Report nehmen, sehr schwierig. Da hat jedes Unternehmen mittlerweile ja irgendwie seine eigene Matrix gebaut und probiert das irgendwie in einer Art und Weise messbar zu machen und darauf dann irgendwie Entwicklungspfade aufbauen zu können.
Ein Teil dieser relativ, ich nenne es jetzt mal ein relativ simpler Weg, um Skills messbar zu machen, ist ja auch, dass man bei Weiterbildung hinterher ein Zertifikat bekommt und das dann inzwischen so in digitale Badges auch ummünzt. Ist es denn auch ein Trend, dass die Lernenden sozusagen verstärkt auch dahinterher sind, ihre Skills auf diese Weise ein Stück weit nachzuweisen, indem sie diese Badges auf ihrem LinkedIn-Profil oder irgendwas dann eben auch nutzen? Merkt ihr das?
Nee, ich würde sagen nein. Also und wenn dann nur für eine sehr spitze Zielgruppe, also wenn wir uns jetzt wirklich mal den Durchschnittsarbeitnehmenden anschauen, dann würde ich sagen, nein. Wenn wir uns dann eine gewisse Zielgruppe anschauen, die am Laptop sitzt, die vielleicht auch wirklich LinkedIn, wenn wir das jetzt mal als Tool nehmen, um irgendwie eine Art Sichtbarkeit dahingehend herzustellen, dann vielleicht kommt das bei mir an, merke ich das? Nein. Mache ich das heute selbst? Nein. Und ich würde sagen, ich bin ein sehr starker Nutzer von LinkedIn meinetwegen, um da irgendwie eine Art von Sichtbarkeit herstellen zu können. Deswegen nein, eher nein, sehe ich nicht.
Und ist das unternehmensintern aber so, dass die Leute sagen, sie versuchen dann schon auf internen Plattformen stärker eben zu zeigen, welche Skills sie auch haben? Also im Prinzip reden wir ja immer noch so von den Anfängen von Skillmanagement und dass Mitarbeitende einzelne Profile haben. Gibt es da den Trend stärker dahin?
Ja, ich glaube sogar, dass es den Trend vielleicht gar nicht unbedingt von den einzelnen Mitarbeitern gibt. Weil am Ende des Tages hängen die ja immer an der Infrastruktur, an dem Ecosystem, die das Unternehmen zur Verfügung stellt. Ne? Was ich tatsächlich glaube, ist, dass wir Schritt für Schritt eigentlich weggehen von so einer Landschaft innerhalb eines Unternehmens, die aus mehreren Systemen besteht und eigentlich hingehen zu einer Landschaft, die aus einem System besteht. Das wird dann aus meiner Sicht nicht unbedingt das Learning Management System sein. Das wäre ja vielleicht im ersten Schritt das, woran man denkt, wo man halt solche Badges oder solche Sichtbarkeit herstellen könnte. Ich glaube, dass wir gar nicht in allzu ferner Zeit eher in so eine Richtung gehen, dass dieses HRIS-System, also das System, in dem am Ende des Tages der komplette Employee-Lifecycle stattfindet, dass das auch das einzige System sein wird, in dem sowohl das Onboarding als auch das Heranführen an neue Aufgaben, Karrierepfade, Performance-Gespräche, Performance-Reviews oder eben auch solche Sichtbarkeiten hergestellt werden können. Ich glaube, das wird es eher sein. Und ich glaube, wenn wir da angekommen sind und einige Unternehmen sind da vielleicht auch schon ein bisschen weiter als andere, dann wird das Thema, glaube ich, nochmal eher einen Boost erleben, weil es einfach sehr viel praktischer ist, wenn du in einem System dann wirklich all die unterschiedlichen Phasen eines Arbeitnehmenden abbilden kannst, dass du da natürlich dann irgendwie auch sehr viel eher über sowas nachdenkst, dass du deine Sichtbarkeit schaffst.
Jetzt zum Thema Sichtbarkeit. Wir sollten diesen Soft Skills, von denen wir die ganze Zeit reden, mal sozusagen mehr Sichtbarkeit geben und würden in unsere Rubrik ganz konkret mal reingehen und dass du uns ein bisschen eben abholst. Was sind denn jetzt diese Soft Skills, die am meisten nachgefragt werden? Welche sind das denn? Und welche sind bei eurer Studie rausgekommen? Vielleicht kannst du es auch mit persönlichen Einschätzungen noch dazugeben, welche da im Moment so die Hitlist sozusagen sind.
Ganz konkret.
Also das deckt sich tatsächlich sehr stark mit all den verschiedenen Rankings, die man so finden kann aktuell da draußen im Netz. Wie gesagt, eine Statistik, Future of Jobs Report habe ich schon genannt, mag ich sehr gerne. Tipp, weil der Report ist nachher, glaube ich, 149 Seiten lang. Den kann man sich dann zum Beispiel über KI auch sehr gut zusammenfassen lassen, um das nicht alles wirklich lesen zu müssen. Aber das deckt sich schon sehr mit den Rankings. Man muss natürlich auch immer gucken, wie wird das nachher benannt? Ich habe schon alle möglichen Begrifflichkeiten gelesen bei Soft Skills. Wir nennen es mittlerweile, by the way, Human Skills, weil wir der Meinung sind, dass Soft Skills wahrscheinlich ein Stückchen obsoleter geworden ist, weil das franzt dann nach links und rechts einfach ein Stückchen aus und dann sind nicht mehr die klassischen Soft Skills wie Kommunikation oder Teamwork oder Führungskräftethematiken. Also das, was wir sehen, was einfach sehr, 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 sehr stark nachgefragt ist, und das liegt sicherlich auch an den Themen dieser Zeit, ist einfach das Thema Lernbereitschaft, Agilität. Das ist ein großes Thema, einfach weil sehr viele Unternehmen, Bauchgefühl würde ich wahrscheinlich sagen, vier Fünftel der Unternehmen da draußen in irgendeiner Art und Weise im Change sind, in der Transformation sind. Und das macht was mit Mitarbeitenden. Und insofern ist dieser Skill einfach total wichtig. Empathie, glaube ich auch, ist eine wichtige Eigenschaft, die wir sehen. Ich glaube auch Resilienz ist eine Thematik, die wichtig wird und wichtiger geworden ist einfach in den letzten Monaten. Analytisches Denken, also so Problemlösungsorientiertheit mitzubringen, das sind alles so Themen, die zumindest für mich persönlich, alles das, was ich so mitkriege, sehr viel wichtiger geworden sind und wahrscheinlich auch wichtig bleiben werden.
Und wie ist der Status quo bei den Soft Skills? Gibt es da noch viel Aufholbedarf? Und wenn ja, bei welchen Skills denn genau?
Oh, das ist eine super spannende Frage. Wenn ich das wüsste, also wenn ich diese Formel dazu hätte, ich glaube, dann wären wir noch erfolgreicher, als wir eh schon sind. Einfach weil wir halt so eine Art Geheimformel hätten, wo ich sagen könnte, naja, bei euch sind genau das die Skills. Ich glaube, wie gesagt, das deckt sich sehr stark mit dem, was man dann eben in den einschlägigen wissenschaftlichen Erhebungen dann sehen kann. Ich glaube tatsächlich, dass das Thema Skills insgesamt peu à peu an Fahrt aufnimmt. Das ist total paradox, weil auf der einen Seite haben wir da vorhin drüber gesprochen, dass wir in einer wirtschaftlich angespannten Zeit sind und dann natürlich solche Themen, die man vielleicht auch schwieriger messen kann, nicht zwangsläufig ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Und auf der anderen Seite merken wir einfach, dass wir vor allen Dingen in Deutschland einfach durch diesen demografischen Wandel in eine Situation gekommen sind, dass du jetzt nicht ganz einfach die Menschen nachbesetzt. Du findest diese qualifizierten Menschen gar nicht mehr unbedingt. Das heißt, einfach auf die Hard Skills zu gucken und da draußen ein Jobposting zu machen und dann irgendwie 6 Wochen zu warten, um diese neue Person einzustellen, das ist nicht mehr so einfach. Das heißt, du musst einfach sehr viel mehr Flexibilität an den Tag legen, um zu schauen, so, welche Menschen müssen eigentlich welches Mindset, welches Skillset mitbringen, um vielleicht diesen Job für mich machen zu können, der sich ja eh konstant verändern wird, ne? Deswegen glaube ich, dass gerade auch durch den Einzug von KI sehr viel an so harten Thematiken, übernommen werden, ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber zumindest unterstützt werden wird. Also man könnte vielleicht auch sagen, also 80% der Hard Skills werden durch KI beeinflusst, unterstützt, automatisiert oder ein Stück weit effizienter gemacht, ne? Soft Skills, Human Skills, KI 0%. Also das ist immer noch was wir selbst hinbekommen müssen und wo wir auch selbst in der Verantwortung sind oder aber auch unsere Arbeitgeber in der Verantwortung sind, Unterstützung zu geben. Also das Thema, glaube ich, wird eigentlich eher noch wichtiger werden, einfach weil wir Schritt für Schritt merken werden, dass das was ist, was wir uns nicht schnitzen können. Das muss man mitbringen oder einfordern und trainieren.
Und das ist eine super Überleitung zu der nächsten Frage. Du hast jetzt schon gesagt, eben vielleicht auch die Verantwortung der Arbeitgeber. Und da finde ich, habt ihr auch ein spannendes Ergebnis bekommen bei eurer Befragung. Also über 60% der Arbeitnehmenden haben gesagt, die Soft Skills werden immer relevanter. Und dann wurden die Arbeitnehmenden auch noch gefragt, wie schätzt ihr das denn ein? Wie wichtig sind in deutschen Unternehmen die Soft Skills? Und da haben sie nur in Anführungszeichen zu 35% im Schnitt gesagt, ja, ist auch wichtig. Also doch ein deutlicher Graben zwischen dem, wie sie es selbst einschätzen und was sie denken, wie wichtig die Unternehmen Soft Skills halten. Heißt es, dass da noch zu wenig gemacht wird oder es kommt einfach zu wenig bei den Mitarbeitenden an, im Sinne von, es wird zu wenig kommuniziert, oder ist der Stellenwert tatsächlich bei Unternehmen noch nicht so hoch, was die Soft Skills angeht?
Ich glaube, wie gerade schon gesagt, dass es Schritt für Schritt reintröpfelt, dass das Thema wichtig ist und wichtiger werden wird. Am Ende des Tages, wie aber auch schon kurz erwähnt, sind wir eben in der Phase seit einiger Zeit, die eine Branche mehr, die andere Branche ein bisschen weniger, ganz schön herausfordernd ist. Und das führt zwangsläufig ja dazu, das kennen wir alle, dass am Ende des Tages in den Management-Etagen einfach auf harte Fakten geguckt wird. Da wird auf Ergebnisse geguckt und da wird darauf geguckt, dass Profitabilität und Effizienz eine Rolle spielen. Und wir hatten ja vorhin auch ganz kurz darüber gesprochen, so wird da jetzt der Rotstift angesetzt. Und dann ist das in der Tat der Fall, dass da einfach an der einen oder anderen Stelle entweder der Rotstift angesetzt wird oder das Thema einfach nicht ganz so in den Vordergrund gerückt werden kann. Ich glaube aber trotz alledem, dass wir in der Phase, in der wir jetzt sind, einfach Schritt für Schritt merken werden. Ich meine, Und diese Statistik, die hat mich wirklich, die hängt in meinem Kopf drin, seitdem ich sie gesehen habe. Wir sind jetzt in den nächsten 10 Jahren in diesem demografischen Wandel, wo wir jedes Jahr 1,6 Millionen Menschen, jedes Jahr im Schnitt, an die Rente verlieren werden. Das heißt, die gehen aus dem Unternehmen aus. Das ist ein Wissensverlust. Ja? Das werden wir nie und nimmer. Das ist ein Riesenproblem. Nie, also diese Rentendiskussion sehen wir eh gerade. Ja? Das ist nochmal die andere Seite der Thematik. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, wie können wir einfach Produktivität in Unternehmen gewährleisten? Das ist ein Riesenthema. So, das heißt, wir müssen einfach über Effizienzgewinne und über Upskilling sprechen, weil wir diese Menschen im Arbeitsmarkt vor allen Dingen mit den fachlichen Fertigkeiten, die sich konstant verändern, werden wir nicht finden. So, das heißt, es wird Schritt für Schritt in den Management-Etagen reintröpfeln, dass das ein Thema ist, was einfach eine Wichtigkeit haben muss. Und da müssen wir wahrscheinlich sogar auch eher darüber sprechen, was hat HR da für eine Rolle? Welche Rolle muss HR da an der Stelle spielen? Aber um auf die Statistik zurückzukommen, ich glaube, das ist am Ende des Tages eher ein Abbild von der wirtschaftlich angespannten Zeit, in der wir sind und der einfach historisch eindeutigen Stellung von Soft Skills. Das war ja noch nie ein Top-Thema, sondern wenn wir, ich meine, ich mache das jetzt seit 13 Jahren, also das Thema Skills in verschiedenen Facetten. Die Themen, die immer ganz oben waren, waren Compliance-Trainings, Datenschutz-Trainings, Produkt-Trainings, Sales-Trainings. Oder? Klar, Sales-Trainings sind irgendwie in einem gewissen Scope auch schon wieder ein Stückchen Soft, zumindest in Teilen. Aber das sind die Themen, die immer ganz oben waren. Aber wie schon gesagt, ich glaube, es wird Schritt für Schritt eher sich in diese Richtung verschieben, weil wir einfach genau in diesem Spagat sind, der uns dazu zwingt, in die Richtung zu denken.
Bei Sales-Trainings ist es ja auch immer so, dass man dann eben ja versucht oder die Lernwirkung zumindest ansatzweise schneller erfassen kann, weil man dann immer schaut, vor der Maßnahme, nach der Maßnahme, wie entwickeln sich die Vertriebszahlen. Ist das dann vielleicht irgendwie ein Stück weit das fehlende Glied in der Kette, warum das nicht funktioniert, dass man Lernen endlich so als so wichtig wahrnimmt, wie es denn ist, weil man immer noch die Lernwirkung so schlecht messen kann? Also du hast vorhin davon gesprochen, dass man Skills, dass viele sich schwer tun, Skills an sich zu messen oder die Ausprägung der Skills, aber dann am Ende des Tages ja auch die Lernwirkung. Also ist da immer noch ein Abhänger?
Ja, glaube ich sehr. Also ja, weil es gibt natürlich ein paar Aspekte, ein paar Bereiche in unserem Arbeitsleben, wo es wahrscheinlich einfacher ist. Das heißt, wenn wir jetzt über das ganze Thema Resilienz, was dann zu dem Oberbegriff für mich Wellbeing, Gesundheitsmanagement gehört, dann habe ich da sicherlich Faktoren, die ich messen kann. Und auch Maßnahmen, die ich denn einführe, entsprechend bewerten kann. Kann ich das nach einem Monat? Wahrscheinlich nicht. Habe ich das vielleicht nach 12 Monaten ein bisschen klarer? Bestimmt. Es gibt aber genügend Thematiken. Also wenn wir jetzt über das Thema Teamwork sprechen, wie messe ich das? Wie messe ich dann Teamwork an der Stelle? Ja? Ich glaube, das ist dann ganz sicher ein Abbruch, wie wir das Ganze bewerten oder aufzeigen, dass das einfach wichtig ist. Und auch da wieder, welche Rolle sollte HR spielen oder generell das Thema Organisationsentwicklung? Ich glaube einfach, dass wir da auch noch zu verkrustet denken. Auch wir hier bei Good Habits machen 2 Jahresgespräche im Jahr, also ein Halbjahresgespräch und ein Jahresgespräch. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt der beste Weg ist, um irgendwie eine Art Bewertung einführen zu können, die ein bisschen mehr Klarheit gibt, wie sich jemand in solchen Thematiken verbessern kann. Ne? Sollte man das vielleicht monatlich oder quartalsweise machen? Wir haben jetzt gerade angefangen, so 360-Grad-Feedbacks mit einzubauen in diese Gespräche. Das ist schon super wertvoll an der Stelle, wo sowohl für mich als Führungskraft als auch für die Mitarbeitenden. So, ich glaube, da haben wir noch einen weiten Weg vor uns und das ist am Ende des Tages immer schon der heilige Gral gewesen. Wie messe ich das?
Gibt es noch weitere Maßnahmen, wo du sagst, die könnten eben die Rolle von Lernen oder die Bedeutung des Lernens in den Unternehmen stärken? Also es gibt ja auch viele Unternehmen, die führen Lernzeiten ein, um zu zeigen, ist es wirklich Teil der Arbeitszeit und nimm dir diese Zeit, um dich weiterzubilden. Gibt es noch weitere Maßnahmen, wie jetzt eben auch, was du eben gesagt hast, häufigere Feedbackrunden, die dir einfallen, die das Ganze stärken könnten?
Also Lernzeit ist für mich Hygiene. Also ohne dem wird es noch schwieriger. Ich glaube, das ist einfach ein ganz, ganz trivialer Aspekt, der da sein muss, um einfach irgendwie diesen Platz zu schaffen. Habe ich dadurch dann automatisch quasi einen Booster in dem, was wir hier gerade besprechen? Weiß ich nicht. Kommt natürlich auch darauf an, was für ein Angebot macht denn da? Wissen die Mitarbeiter über, warum sie das machen müssen? In welcher Regelmäßigkeit findet das nachher wirklich auch statt, diese Lernzeit, die dann der Mitarbeiter ja auch irgendwie einfordern muss. Ich glaube, es geht vielmehr darum, dass wir eine Art Kultur schaffen in Unternehmen, die das ganze Thema Lernen als Selbstverständlichkeit in den Vordergrund rücken. Also wieder kurz vor 3 Minuten darüber gesprochen, auf was steuern wir dazu, beziehungsweise in welcher Schleife hängen wir schon drin. Und ich glaube, wenn das erkannt wird, ernsthaft top-down, dann glaube ich, wird das hoffentlich dazu führen, dass wir eigentlich eher an Stellschrauben drehen, die eher kulturell dazu führen, dass das Lernen als Teil des Arbeitslebens, als Teil der Arbeitswoche stattfinden muss. Und da spielen dann Führungskräfte wieder eine Riesenrolle. Führungskräfte müssen am Ende des Tages dann das Thema vorleben, das Thema quasi auch top-down mit in die Teams nehmen, übersetzen manchmal auch, je nach Zielgruppe, über die wir da reden, bei den Arbeitnehmenden. Ich glaube, das ist ein großer Hebel, an der Stelle noch mehr Wirksamkeit zu erzielen, wenn wir über die Führungskräfte als Stakeholder nachdenken, als Lernpartner im Unternehmen dann dazu mehr Wichtigkeit zu erfahren.
Dann vielleicht noch eine letzte persönliche Frage dazu. Du hast ja auch gesagt, du bist ja selbst Führungskraft. Kannst du irgendwie sagen, wie du versuchst, das als Vorbild eben vorzuleben, dass Lernen, Weiterbildung, dass das alles wichtig ist oder wie du damit umgehst als Führungskraft?
Also generell probiere ich als Führungskraft einfach für mein Team sehr nahbar zu sein. Man könnte das jetzt New Leadership nennen. Ich sage jetzt nicht, dass ich da ein Role Model bin, aber mein Team weiß, dass bei uns nicht darauf ankommt, dass wir irgendwie hier unsere 8 Stunden absitzen und irgendwie die Arbeitszeit an der Stelle im Vordergrund steht, sondern es steht am Ende des Tages Ergebnis im Vordergrund. Wann oder wie wir da hinkommen, das ist mir eigentlich relativ egal. Ich probiere auch irgendwie eine Art von Verletzbarkeit zu zeigen. Am Ende des Tages weiß ich auch nicht alles. Ich mache auch ganz sicher Fehler. Also das ist einfach für mich wichtig, dass ich da Teil des Teams bin und dem Team den Eindruck vermittle, dass ich am Ende des Tages auch nur Mensch bin, auch wenn ich hier gewisse Entscheidungen treffen muss. Wenn wir über das Thema Lernen sprechen, dann waren oder sind wir bei Good Habits schon immer relativ weit gewesen, probieren eigentlich regelmäßig in unsere Quartale so kleine Lernreisen einzubauen, die dann so Blended Learning-Formate sind, auch zu unseren eigenen Inhalten. Gibt auch bei bestimmten Teams wirklich im 14-tägigen Rhythmus morgens so Learning Power Hours, wo die sich dann einfach Themen raussuchen, die sie wichtig finden. Also es ist wirklich intrinsisch aus den Teams heraus oder aus einzelnen Mitarbeitern heraus. Da gab es letztens von einer Mitarbeiterin auch initiiert, weil es natürlich auch bei uns so bestimmte KI-Agenten jetzt mittlerweile gibt. Einfach ein Training fürs Team hat sie eingestellt, weil sie einfach so wichtig fand, dass man sich mehr darüber unterhält, wer nutzt was und was macht Sinn und wie können wir es noch verbessern. Also das ist schon einfach aufgrund der Profession, dem, was wir hier machen, einfach sehr intrinsisch motiviert. Da muss ich gar nicht so viel mehr dazu beisteuern.
Das heißt, die Führungskräfte übernehmen eine große Rolle. Es klang jetzt auch schon häufiger an, du hast mehrfach gesagt, es kommt natürlich auch auf die Rolle von HR an oder sogar eben an die Rolle von L&D. Jetzt hast du lauter Personal- und OrganisationsentwicklerInnen, die dir zuhören. Du könntest einen Appell an sie ausrichten. Wie du dir vorstellst, in welcher Rolle sollte L&D das Ganze vorantreiben?
Das ist total spannend, weil in meiner Welt mehr und mehr wird klar eigentlich, dass die PersonalerInnen da draußen eigentlich wirklich eine extrem wichtige Rolle spielen. Ich glaube leider, dass wir in so eine Situation reingerutscht sind, dass man, also das ist voll unfair, aber dass man sich vielleicht auch irgendwie seinem Schicksal ergibt, nach dem Motto, so wir müssen halt am Ende des Tages das machen, was dann das Management vorgibt, sondern dass man viel mehr einfach probiert, auch als Personalerin Sichtbarkeit zu erlangen, sich vielleicht auch Themen schnappt. Ich habe gerade mit einer CHRO gestern ein Coffee-Date gehabt, die mir dann erzählt hat, dass sie das ganze Thema KI, also alles, sich geschnappt hat. Das heißt, das liegt im Team HR, nicht im Team IT. Und da ist sie total stolz drauf und einfach hat da an der Stelle jetzt angefangen, im Unternehmen dazu anzuleiten, wie das Thema KI ethisch, aber auch natürlich inhaltlich gelebt werden soll und genutzt werden soll. Ich glaube, HR muss in eine Situation kommen, dass man einfach mit den Entscheidungen, mit den Tools, mit den Maßnahmen, die man da einführt, einfach irgendwie probiert, wirksam zu sein. Was braucht es dafür? Sicherlich braucht man dafür einen Platz am Tisch, also irgendwie zu schauen, dass man mit am Tisch sitzt, mit entscheiden kann. Auch das ist ja nicht selbstverständlich. Ne? Es gibt ja auch noch leider viele Unternehmen, wo dann die Personalabteilung an die Finanzabteilung berichtet, also an den CFO, sodass dann wahrscheinlich nicht unbedingt der Platz am Tisch. Also Platz am Tisch zu haben, einen klaren Fahrplan zu haben, der immer verlinkt sein muss an die Business-Ziele. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach auch, gerade in Zeiten wie diesen einfach einzahlt auf die Business-Ziele. Probiert natürlich irgendwie auch so eine Art Return on Invest darstellen zu können und irgendwie Lösungen im Unternehmen etabliert, mit dem man selbst glänzen kann. Ich glaube, das sollte immer das Ziel sein, dass man morgens auch schon sagt, ich habe das gemacht, weil ich damit selbst glänzen kann und damit auch in irgendeiner Art und Weise natürlich selbst auch Schritte machen kann als Personalerin. Das ist so ein bisschen mein Gefühl. Wir sollten da einfach nicht mitspielen in dem großen Spiel von Effizienz und Produktivität, Profitabilität, sondern wir sollten einfach schauen, dass wir uns die Themen schnappen, Dinge entscheiden, die wir als richtig empfinden, dafür kämpfen, einstehen, sichtbar werden. Ich glaube, das wäre das, was Personal, wenn ich das so sagen darf, aber dazu mache ich das jetzt auch schon seit 13 Jahren, probieren sollte, noch mehr zu spielen.
Ich finde es schon fast ein perfektes Abschlusswort, aber wir würden dir trotzdem noch eine Abschlussfrage stellen, die du aber gerne in nur ein bis zwei Sätzen beantworten darfst. Also das müssen immer alle, das ist jetzt nichts Spezifisches für dich. Das soll nochmal so ein knackiges Statement zum Schluss sein. Und die Frage wäre zwischen Angebot und Nachfrage. Wie schulen wir richtig und das Richtige?
Wirklich eine richtig gute Frage, die ich ich tue mir schwer, die zu beantworten, weil am Ende des Tages steckt ganz viel drin. Und das ist jetzt kein Satz, ich weiß. Meine zwei Sätze sind, wir sollten sehr viel mehr in die Zukunft schauen, darauf Acht geben, was für in der Zukunft wichtiger werden wird und glaube auch mehr bottom-up. Also von unten nach oben denken und nicht von oben nach unten. Dann haben wir als Antwort auf die zwei Sätze sowohl das, was richtig ist, als auch das, was wichtig ist, wenn das, glaube ich, die Frage war.
Sehr gut. Ja, vielen Dank dafür. Und auch danke für deine ganzen Einblicke in deinen Marktblick und das, was du so wahrnimmst.
Genau. Ich schreibe mir die Frage mal auf, weil es ist gut.
Das ist schön, wenn wir auch Impulse an unsere Gäste mitgeben können. Genau. Dann sind wir am Ende angekommen. Ja. Danke, dass du auch die Abschluss-Challenge noch mitgemacht hast. Und dann wünschen wir dir, jetzt dürfen wir dir eine noch gute Vorweihnachtszeit wünschen und allen Zuhörenden wünschen wir natürlich einen guten Start ins neue Jahr mit diesem Podcast.
Danke euch, hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Ja, das hatten wir euch am Anfang versprochen, dass wir einen Blick in die Zukunft werfen wollen. Und Oliver endet ja sozusagen mit dem Appell, dass wir das alle immer öfter nochmal machen. Und das trifft ja auch auf unsere redaktionelle Arbeit zu. Nicht nur, dass wir in unserer aktuellen Printausgabe über Futures Literacy sprechen und eben aufzeigen, wie man Zukunftsfähigkeit ein Stück weit erlernen kann und wie man Zukünfte besprechbar macht, sondern wir versuchen das ja auch selbst in unserer Arbeit umzusetzen, dass wir immer den Blick nach vorne richten und gucken, was da kommt und wie wir euch dabei bestmöglich mit unseren Veröffentlichungen unterstützen können.
Und apropos Impulse, das darf natürlich auch in die andere Richtung gehen. Das heißt, hier nochmal der Aufruf auch zum Jahresauftakt. Wenn ihr Themen habt, bei denen ihr denkt, darüber sollten die mal schreiben, da sollten die mal AnsprechpartnerInnen suchen und auch im Podcast vielleicht darüber sprechen, dann meldet euch total gerne, entweder über LinkedIn oder per Mail. Wir nehmen das dann gerne auf und schauen, was wir daraus machen können.
Und daran anschließend würde ich auch direkt unsere Checkout-Frage stellen. Über welches Thema möchtest du denn 2026 gerne mal in unserem Podcast noch sprechen?
Checkout.
Ich muss sagen, dass mir vor allem in letzter Zeit aufgefallen, dass viele unserer GesprächspartnerInnen, sei es jetzt im Podcast, auf Messen oder auch sonst bei Interviews, immer wieder nochmal dieses Thema Leadership hervorheben. Und das ist natürlich nichts Neues, dass Führungskräfte eine wichtige Funktion haben, gerade jetzt auch, wenn sich so viel verändert oder auch wenn mal Budgets knapp werden, dass sie da genau und personalisiert darauf achten können, was die einzelnen Mitarbeitenden brauchen. Und was ich aber da noch spannend fände, dass wir abseits dieser quasi theoretischen Blickwinkel, womit müssen wir Führungskräfte ausstatten, damit sie all das machen können, auch noch persönliche Einblick kriegen. Deswegen haben wir auch zum Beispiel den Oliver jetzt gefragt, wie er das eigentlich persönlich als Führungskraft macht. Und ich glaube, wir könnten noch mehr solcher persönlicher Erfahrungsberichte irgendwie brauchen. Und ich fände es total spannend, da auch mal noch mehr reinzuschauen und nicht nur so von der Metaperspektive.
Also liebe PersonalentwicklerInnen, die uns jetzt gerade zuhören, nehmt doch einfach eine Führungskraft aus eurem Unternehmen und kommt zu uns in den Podcast.
Genau.
Oder natürlich ihr selbst als Führungskraft könnt uns auch eure Erfahrungen schildern. So habe ich dich jetzt verstanden, ne? Ist
richtig. Sehr gut, ja. Gut.
Und ich möchte natürlich total gerne im Podcast mal über AI-Adoption sprechen.
Ganz stark. Ja. Was für ein Zufall, ja, dass also die nächste Folge sich genau um dieses Thema dreht.
Also eigentlich wollte ich die nächste Folge damit ankündigen. Ja. Also in einer unserer nächsten Folgen werden wir sowieso über AI-Adoption schon sprechen. Und ich wünsche mir dann aber auch noch ein Thema, das heute auch im Gespräch mit Oliver angeklungen ist, Thema Skills messen. Weil mein Steckenpferd ist ja so ein bisschen die Eignungsdiagnostik. Und ich glaube, die Bedeutung von der Eignungsdiagnostik nicht nur im Recruiting, sondern auch für die Weiterbildung, das wäre ein schönes Gesprächsthema, das ich mir dieses Jahr mal noch wünschen würde.
Ja, das Jahr ist ja noch jung, das heißt, ich glaube, wir können es auch schaffen, die Themen noch unterzubringen. Und wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, dann meldet euch noch. Und was wir euch mitgeben können für den Jahresstart, sind natürlich unsere verschiedenen Kanäle, über die ihr immer auf dem aktuellsten Stand bleiben könnt, was die Personalentwicklung angeht. Unsere App, LinkedIn, natürlich den Podcast, unser Printheft und unser Online-Portal neues-lernen.org.
Und damit wünschen wir euch nochmal ein schönes Jahr 2026 und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.